Mehr als 18.000 Stiftungen gibt es in Deutschland und ihre Zahl wird immer größer. Allein im vergangenen Jahr kamen über 800 neue hinzu. Mit ihrem Geld springen Stiftungen dort ein, wo Hilfe benötigt wird, Staat und Kommunen aber nicht oder nicht mehr ausreichende finanzielle Mittel bereitstellen. Sei es in der politischen Bildungsarbeit, in der Wirtschaft oder der Kultur und natürlich auch im Sport. Hier fördern sie Spitzenathleten genauso wie den Breitensport. Ihrem Engagement widmet sich unser heutiges Nachspiel von Hans Ostermann. Gutes Geld für gute Zwecke. Sportstiftungen in Deutschland. Hören Sie eine Wiederholung vom 27. März dieses Jahres.
Unterwegs in Deutschland. Während die Landschaft vorbeifliegt, große und kleine Orte auftauchen, Zeit verstreicht, tickt sie unaufhörlich, die Schuldenuhr. Pro Sekunde geben wir fast 2.300 Euro mehr aus, als wir haben, beklagt der Bund der Steuerzahler. Im Klartext: Jeder Deutsche, ob Baby oder Greis, steht statistisch gesehen mit fast 24.000 Euro in der Kreide. Während es um die öffentlichen Haushalte schlecht bestellt ist, floriert ein anderer Bereich, der der Stiftungen. Auch im vergangenen Jahr kamen zahlreiche Neugründungen hinzu, sodass es in Deutschland inzwischen mehr als 18.000 Stiftungen gibt.
Der nächste Halt dann in Essen. Wir verabschieden uns von den hier aussteigenden Fahrgästen und danken für die Reise mit der Deutschen Bahn.
Eine sitzt in Essen, im Herzen des Ruhrgebiets.
Mein Name ist Arndt Brechmann, ich bin 46 Jahre alt und der Christoph ist der Cousin meiner Frau. Ich kenne Christoph Metzelder schon seit er 4 Jahre alt ist und wir haben ein sehr, sehr herzliches Verhältnis. Und als er mich fragte, Mensch, kannst du mir da helfen, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und das erste Projekt, was wir gemacht haben in der Stiftung, war ein salesianisches Projekt und dahin fahren wir jetzt. Das ist der Don Bosco Club in Essen-Borbeck. Essen-Borbeck ist auch die Heimat des Vaters von Christoph und auch des Opas von Christoph. Also wenn man so möchte, die Wiege vom Stifter Christoph Metzelder.
Dem ehemaligen Fußballnationalspieler, der an 2 Weltmeisterschaften teilnahm, mit Borussia Dortmund deutscher Meister wurde, dann zu Real Madrid wechselte, auch hier die Meisterschaft gewann und heute für Schalke 04 spielt.
So, jetzt fahren wir gleich hier an der Hauptschule an der Jahnstraße vorbei. Das ist eine ganz wichtige Schule für den Don Bosco Club in Essen-Borbeck, weil viele der Kinder und Jugendliche, die hier hingehen, eben auch den Don Bosco Club frequentieren. Im letzten Jahr haben von der Abschlussklasse 9 von 36 Schülern hat einer einen Ausbildungsplatz gefunden, die anderen nicht. Und da arbeiten wir jetzt dran, dass wir die Jugendlichen vorbereiten auf den Bewerbungsprozess und vor allen Dingen auf das Thema Disziplinierung und Durchhaltevermögen in der Ausbildung, wenn sie denn einen Ausbildungsplatz bekommen haben.
Ja, also hier ist der Eingangsbereich des Don Bosco Clubs, genannt Foyer.
Die Sozialpädagogin Susanne Bier leitet den Don Bosco Club. Schon seit 19 Jahren arbeitet sie hier.
Hier haben wir Möglichkeiten zum Tischtennisspielen. Hier ist also auch ein Bonbonverkauf, wo also ehrenamtliche Damen, die teilweise schon seit 36 Jahren jede Woche hier hinkommen, Bonbons verkaufen. Was ich ganz wichtig finde im Eingangsbereich ist der Don Bosco, der hier mit offenen Händen steht.
Papst Johannes Paul II. Erklärte Don Bosco 1988 zu dessen 100. Todestag zum Vater und Lehrer der Jugend. Ein Bruder vom Orden der Salesianer malte das Bild, das jedem, der durch die Eingangstür kommt, sofort ins Auge springt. Susanne Bier ist Dreh- und Angelpunkt des Clubs. Ich bin Mutter, Oma oder Schwester, das hängt vom Alter der Kinder ab, erzählt sie. Als sie anfing, gab es noch 4 pädagogische Fachkräfte. Jetzt ist sie mit einem Kollegen zusammen verantwortlich. 8 Honorarkräfte unterstützen sie.
Also es ist schon so, dass die Kinderarmut in den letzten 3, 4, 5 Jahren massiv zugenommen hat. Es fing damit an, dass wir irgendwann gemerkt haben, die Kinder stehen vor der Tür und drücken sich die Nase platt, weil sie einfach Hunger haben. Die wussten, hier gibt es um 1:30 Mittagessen, ein bezahltes Mittagessen, Don Bosco Gymnasium lief und unsere Kinder standen vor der Tür, weil sie auch selber Hunger hatten. Dann gibt es vielfach Fälle, dass die Kinder nicht ausreichend genug Bekleidung haben, dass zum Beispiel Schuhe runtergetreten werden müssen, weil sie einfach zu klein sind, aber es kein Geld da ist für neue Schuhe, sei es, weil die Eltern kein Interesse daran haben, dem Kind neue Schuhe zu kaufen oder weil sie es eben auch finanziell nicht schaffen.
Umso wichtiger sind die Angebote, die hier die Christoph Metzelder Stiftung macht. Die Hausaufgaben werden betreut. Die Kinder und Jugendlichen können unter Aufsicht spielen und sich austoben.
Ich heiße Jonas. Ich komme mittwochs, donnerstags und freitags, weil da meine Mama arbeitet.
Also er kriegt hier zu essen, er tobt hier gerne, er geht auch selber gerne hier hin und das ist für mich das Wichtigste.
Wir versuchen unseren Kindern ein Stück Familie zu geben. So haben die Kinder alle, die im Haus sind, die Möglichkeit, um 17 Uhr gemeinsam mit uns Abend zu essen. Sie bereiten das Abendessen hier gemeinsam vor. Wir essen gemeinsam und das ist so ein Stück Familienersatz. Und hier kann wirklich jedes Kind hinkommen, ob die Eltern nun Geld haben oder nicht. Das ist uns egal, weil auch Kinder, deren Eltern genug Geld haben, oftmals sehr gerne in Gemeinschaft essen.
Was natürlich Geld kostet. Wie finanziert sich die Stiftung? Wie werden die Mittel aufgebracht?
Wir haben zwei Ströme, die die Stiftungsarbeit finanzieren.
Arndt Brechmann, der Geschäftsführer der Christoph-Metzelder-Stiftung.
Zum einen die Erträge aus dem Kapital und zum anderen Spenden, die im Laufe eines Jahres hereinkommen. Christoph Metzelder ist da sehr großzügig. Er stockt das Kapital aus eigenen Mitteln, aus eigenem Einkommen regelmäßig auf, ohne da groß Aufhebens zu machen. Hat aber auch sehr viele Kontakte, Freunde, Netzwerke, die er animiert, auch regelmäßig zu spenden.
Über wie viel Geld die Stiftung verfügt, will Arndt Brechmann nicht verraten. Es wecke Begehrlichkeiten, sagt er. Die Stiftung sei endlich, ihre Möglichkeiten seien begrenzt.
Eine Stiftung kann nicht die ganze Welt retten. Und wir bekommen leider viel zu viel Post von wunderbaren Anliegen, von dramatischen Anliegen, die wir aber nicht erfüllen können. Deshalb suchen wir unsere Projekte selber aus. Wir entscheiden selbst, welche Projekte wir unterstützen und wir fokussieren uns dabei, weil wir sagen, die 6, 7 Projekte, die wir machen, die machen wir richtig, nachhaltig, dauerhaft und nur dann sind wir in der Lage, auch erfolgreich zu sein. Dazu gehört auch, dass wir alle diese Projekte einer regelmäßigen Evaluation, also einer Bewertung unterlegen und schauen genau rein, erreichen wir wirklich das, was wir erreichen wollen.
Und noch ein Argument nennt Arndt Brechmann, weshalb die Stiftung nur gegenüber der Stiftungsaufsicht, gegenüber dem Finanzamt rechenschaftspflichtig sei.
Würden wir die Mittel transparent machen, mit denen wir Wirkungen entfalten, würden sich viele Leute wundern. Nämlich wie manchmal in der Weise, mit wie wenig Geld man welche Wirkung erzielt.
Christoph Metzelder ist nicht der erste Fußballer, der sich für soziale Projekte einsetzt. Franz Beckenbauer oder Uwe Seeler, Philipp Lahm oder Gerald Asamoah. Inzwischen haben viele prominente Sportler Stiftungen gegründet. Wo liegen die Motive des 30-jährigen Schalkers?
Ja, ich komme natürlich als Fußballprofi auch sehr viel mit jungen Menschen zusammen. Und gerade auch meine Zeit im Ruhrgebiet hat mich doch enorm geprägt. Dort sind einfach Themen wie Bildung und Ausbildung sehr, sehr wichtig. Aber auch Jugendarbeitslosigkeit, generelle Arbeitslosigkeit in vielen Städten hier im Pott doch deutlich erhöht im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland. Uns gehen immer mehr junge Menschen auch auf dem Weg von Schule Richtung Arbeitsmarkt verloren. Aber das Entscheidende ist, dass wirklich hinter jedem dieser einzelnen Zahlen steckt ein junger Mensch, der schon mit Dingen konfrontiert wird, die das eigene Leben schwer machen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Pflicht unserer Gesellschaft, diesen jungen Menschen zu helfen.
Dabei profitieren auch die Stifter selbst von ihrer Arbeit. Christoph Metzelder zum Beispiel empfindet es als erfrischend, wenn ihn die Kinder bei Besuchen nicht erkennen. Das erde jemanden, der in einer Scheinwelt lebt, so der Fußballprofi. Das wichtigste Erlebnis war für ihn aber der Besuch einer Gruppe des Essener Don Bosco-Heims auf Schalke.
Wir haben also in den Herbstferien einen halben Tag im Umfeld von Schalke 04 verbracht, in der Stadionführung, haben sich die Kabine angesehen, das Schalke-Museum und natürlich dann hinterher auch das Training, wo sie dann auch Autogramme von Spielern bekommen konnten. Und nachher ging ich dann zu der Gruppe und unterhielt mich mit allen und besonders natürlich auch den Kindern. Und einer der Jungen kam dann zum Schluss zu mir und sagte, Metze, vielen Dank für diesen schönen Urlaub. Und also diese Tatsache, dass für einen Jungen aus Essen, also 15 Kilometer Luftlinie von Gelsenkirchen, so ein halber Tag bei Schalke 04 eigentlich schon der Jahresurlaub ist, das hat mich schon tief getroffen.
Ja, ich hätte meine sportliche Karriere ohne die Deutsche Sporthilfe nicht absolvieren können. Mein Vater ist früh verstorben, ich habe Geschwister gehabt, meine Mutter war berufstätig. Ich wollte unbedingt studieren und die Sporthilfe war ein ganz elementarer Bestandteil in meiner Förderung, meiner Ausbildung. Insofern, ohne die Sporthilfe hätte ich sowohl sportliche als auch berufliche Karriere nicht so absolvieren können, wie ich das absolviert habe.
Michael Ilgner war früher Wasserball-Nationalspieler. Heute vertritt er als Vorstandsvorsitzender die Interessen der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Sie ist die vielleicht bekannteste Sportstiftung in Deutschland. Ihr Ziel? Athletinnen und Athleten sollen finanziell unterstützt werden. Auch wenn einige wenige Spitzensportler über enorme Einkünfte und Werbeeinnahmen verfügen, so mancher bei Bundespolizei und Bundeswehr sein Einkommen hat, ein Großteil war oder ist auf die Gelder der Stiftung angewiesen. Durchschnittlich verfügen Spitzensportler über ein monatliches Nettoeinkommen von 620 Euro. Das hat die Deutsche Sporthochschule in einer Untersuchung festgestellt. 620 Euro bei einer Arbeit, die rund 60 Stunden pro Woche umfasst. Gemeint sind Training und Ausbildung.
Ich muss so 13, 14 gewesen sein, mit Eintritt in den Kadersport, also als Kaderathlet, dass ich zum ersten Mal in den Genuss kam, dort Formulare auszufüllen, um irgendwann sportliche Förderung zu erhalten, die eigentlich in dem Alter und in so einer Sportart eigentlich eine Art Taschengeld darstellten, damals. Wovon man eben dann versucht hat, sich mal eine CD zu kaufen oder vielleicht ins Kino zu gehen. Und so kam ich in Berührung mit der Sporthilfe.
Christian Breuer machte wie viele andere die Erfahrung, dass ohne die finanzielle Unterstützung der Stiftung wenig Spielraum bliebe. Der Athletensprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes war früher als Eisschnellläufer aktiv.
Meine Schlittschuhe, also rein der Schuh ohne Kufe, kosten mich 1.500 Euro. Pro Paar. Das heißt, ich komme nicht mit einem Paar aus, ich brauche zwei Paare pro Saison, weil ich ein Ersatzpaar brauche. Ich habe immer noch keine Kufe unter dem Schuh. Das heißt, da sieht man mal, was der Sportler eigentlich investiert. Ja, dazu kommen Trainingsmaterialien, es kommen in meiner Sportart jetzt Schleifsteine dazu, es kommt ein Rennrad als Trainingsmittel dazu, was auch nicht durch Materialsponsoren gedeckt ist. Also man kann ganz klar sehen, dass das Geld, was vielleicht verdient wird oder auch in Preisgeldern gewonnen wird, ganz schnell reinvestiert wird, um seinen Sport zu machen und auch teilweise um Trainingslager zu finanzieren.
Auch die Weltmeisterin im Speerwerfen, Steffi Nerius, denkt dankbar an Zeiten zurück, in denen sie es ohne die Mittel der Sporthilfe schwer gehabt hätte.
Ich bin dann 1991 im September nach Leverkusen gegangen und meine Eltern wurden zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie zur Teilzeit entlassen, hatten vorher eine volle Stelle als Lehrer und waren dann nur noch halbtags angestellt. Und insofern war das alles ein bisschen schwierig finanziell zu managen und ja, und insofern war das natürlich super gut, dass das mit der Sporthilfe geklappt hat.
Selbst wenn es sich nur um kleinere Beträge, wenige hundert Euro handelt. Ende der 60er Jahre begann die Arbeit der Stiftung. Ihr ging es damals vor allem darum, einen Gegenentwurf zur staatlichen Spitzensportförderung der DDR zu entwerfen. Josef Neckermann, der erste und langjährige Vorsitzende.
Ich bin der Meinung, dass unsere Gesellschaft heute geradezu die Verpflichtung hat, den Hochleistungssport zu unterstützen im Rahmen unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Und das heißt durch ausgesprochene Privatinitiative.
Er war ein sehr nach vorne schauender, visionärer Mann, auch natürlich sehr erfolgreich in seinem Beruf. Und so jemanden, den braucht man auch für so ein Engagement, so ein ehrenamtliches, wie es die Sporthilfe war. Und aus dem Grunde verdankt die Sporthilfe ihm unglaublich viel.
Rosi Mittermeier, die Doppel-Olympiasiegerin von Innsbruck 1976.
Wir waren oft beieinander und immer wenn man als Sportler irgendeine Idee hatte, dann hat er 5 Mark damals rausgenommen und auf den Tisch gelegt, sagt, bei mir gibt's immer 5 Mark für eine gute Idee.
Gute Ideen hatte der Unternehmer und erfolgreiche Dressurreiter zuhauf. Michael Ilgner, der heutige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe.
Ach, da gibt's ganz viele Beispiele. Also da gibt es Fernsehszenen, wo er einen großen Fußball hat, der ist irgendwie 1,50 groß, wo alle Spieler der Fußball-Bundesliga unterschrieben haben, der versteigert wurde. Er hat damals schon Schallplatten rausgebracht mit Stars, die für die Sporthilfe singen.
Vicky Leandros, Udo Jürgens oder Reinhard May stellten sich 1972 für eine Benefizplatte zur Verfügung. Mit Spenderbüchsen, damals hochinnovativ, wurde Geld gesammelt.
Vom Grundansatz her hat er eben auch versucht, an die Bevölkerung heranzutreten, Emotionen zu wecken und jeden dazu zu bewegen, wobei zu seiner Zeit sicherlich noch sehr viel mehr im Vordergrund stand, Mäzene und Unternehmen für die Sporthilfe zu gewinnen.
Weit mehr als 40.000 Sportlerinnen und Sportler sind in den vergangenen Jahrzehnten gefördert worden. Jahr für Jahr bewegt die Sporthilfe heute ein Fördervolumen von 10 bis 12 Millionen Euro. Geld, das kontrolliert werden muss.
Wir werden geprüft durch einen Wirtschaftsprüfer. Wir haben ein Kuratorium von 300 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport, die jedes Jahr den Aufsichtsrat zu entlasten haben. Der Aufsichtsrat überwacht die Arbeit des Vorstands. Da gibt es dedizierte, ausführliche Berichte von Wirtschaftsprüfern. Und wir stellen entsprechend auch Zahlen in der Öffentlichkeit dar. Beispielsweise, wir haben in den letzten Jahren eine Verwaltungskostenquote zwischen 8% und 9% ausgewiesen, die sich, denke ich, sehen lassen kann. Und also wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, dass wir auch so transparent agieren, wie das auch die Spender beanspruchen können.
Die Stiftung Deutsche Sporthilfe scheint diesbezüglich vorbildlich. Immerhin jede vierte Stiftung in Deutschland verfügt über kein internes Aufsichtsgremium, so das Ergebnis einer repräsentativen Untersuchung. Dabei dient die Gewaltenteilung zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsgremium nicht zuletzt als vertrauensbildende Maßnahme. Spender wollen wissen, wohin ihr Geld geht. Nur 13% lassen ihren Jahresbericht drucken, nur 9% veröffentlichen finanzielle Angaben im Internet. Was Transparenz betrifft, scheint noch so manches in diesem Sektor verbesserungswürdig. So wichtig für die Stiftung Deutsche Sporthilfe Prämien für Medaillen oder der monatliche Scheck sogar für hochtalentierte Nachwuchssportler auch sind, die bis zu 3.000 Euro jährlich erhalten können. Die Arbeit der Sporthilfe geht darüber hinaus, vom Anspruch her jedenfalls. Sie macht sich auch für die duale Ausbildung der Athleten stark.
Wir haben 4 nationale Förderer, das sind große Unternehmen, beispielsweise Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa und Mercedes-Benz. Und bei der Deutschen Telekom ist es so, dass wir uns jetzt darum kümmern, dass ein Athlet, der Sporthilfe gefördert war, in der Personalabteilung das Recht bekommt, nochmal anders gesichtet zu werden und eine erste Chance bekommt für ein Gespräch, obwohl er vielleicht ein paar Semester länger studiert hat, obwohl er vielleicht weniger Auslandssemester gemacht hat. Ab dem Zeitpunkt dann muss er sich gegen alle anderen bewähren. Er soll nicht bevorzugt werden, aber er soll ein Recht bekommen auf Flexibilität, dass er eben viele Jahre auch für unser Land und für unsere Sportbegeisterten eingetreten ist. Und das ist die Art und Philosophie, die ich meine. Nicht bevorzugen, aber flexibel helfen. Hilfestellungen bieten und Möglichkeiten bieten, um das auszugleichen, was man als Spitzensportler eben investieren muss.
Die Stiftung Deutsche Sporthilfe und die Christoph-Metzelder-Stiftung, 2 von vielen Beispielen in diesem Bereich. Was bewegt wohlhabende Menschen, stiften zu gehen?
Es ist eine besonders gute Form, über das eigene Leben hinaus zu wirken.
Professor Hans Fleisch ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.
Es gibt eigentlich kein anderes Instrument, wo ich sagen kann, heute gründe ich die Stiftung und in 100 Jahren tue ich indirekt noch Gutes. Jeden Tag, jedes Jahr, in 200 Jahren auch. Das Hauptmotiv ist bei Stiftern neben dem Nachhaltigkeitsgedanken, dass sie aus Dankbarkeit etwas zurückgeben wollen. Die könnten das auch in anderen Formen machen. Warum nun gerade in dieser Form? Ist es so, die Stiftung bietet Möglichkeiten, unternehmerisch selbst zu gestalten, sehr stark. Wenn ich die Stiftung gründe, kann ich bestimmen, wie das läuft.
Aber er legt sich selber vorher fest in der Satzung und bestimmt damit den Rahmen, in dem er überhaupt noch eine Freiheit hat.
Professor Olaf Werner leitet das Abbe-Institut für Stiftungswesen in Jena. Es ist in den Räumen der Friedrich-Schiller-Universität untergebracht.
Also wenn in der Satzung steht, die Stiftung fördert, jetzt nehmen wir an, eine bestimmte Sportart, den Fußball. Und selbst wenn der Stifter dann im Vorstand sitzt, kann er es nicht für die Leichtathletik ausgeben. Er ist gezwungen, es dann für den Fußball auszugeben. Und in der Regel werden diese Vorgaben auch noch genauer konkretisiert, sodass der Spielraum gar nicht mehr so groß ist.
Unser Land sähe ohne Stiftungen anders und ärmer aus, meint Professor Werner. Entscheidende Lücken in Kunst und Kultur, in sozialen Brennpunkten oder der Medizin würden geschlossen.
Stifter sind Leute, die Optimisten sind, denn man gründet für die Zukunft und sie wollen etwas bewegen.
Und dabei vielleicht auch Steuern sparen? Das sei eine schlichtweg falsche Behauptung, so Werner, und argumentiert:
Wenn jemand 100.000 in eine Stiftung gibt, dann kann er diese 100.000 einkommensmindernd geltend machen. Und nehmen wir mal an, einen Steuersatz, um jetzt einfach zu sagen, 40%. Das heißt, er spart bei seinen Steuern 40.000. Er legt aber 60.000 drauf. Das heißt also, letztlich ist es mehr der Grund, ich kann in den Spiegel sehen und ich habe was für die Allgemeinheit getan.
Etwas bewegen wollen natürlich auch die Vereine. Worin unterscheiden Sie sich im Vergleich zu Stiftungen?
Beim Verein können die Mitglieder beschließen, wie der Verein gestaltet wird. Das ist bei der Stiftung nicht möglich, denn sie hat keine Mitglieder. Das bestimmt für alle Zeiten der Stifter. Wenn wir einen Verein haben, der sagt, wir machen jetzt Fußball, können die Mitglieder beschließen, ab morgen machen wir Leichtathletik. Das heißt, die Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Zweckes, die Sicherheit der Organisation, die ist beim Verein nicht gegeben, da haben die Mitglieder das Sagen.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Vereine aus steuerrechtlichen Gründen gezwungen sind, ihre Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen oder Spenden zeitnah auszugeben. Langfristige Planungssicherheit besteht so also nicht. Nur wenige hundert Meter vom Abbe-Institut entfernt liegt die Universitätsklinik Jena. Hartwig Gauder leitet hier die Stabsstelle Gesundheitsmarketing. Hartwig Gauder, ein in verschiedener Hinsicht bemerkenswerter Mann. Sportlich, weil er als Geher vor allem bei den Olympischen Spielen in Moskau erfolgreich war.
Der Erfurter Student der Architektur und des Bauwesens baut sich heute ein goldenes Podest mit diesem Lauf, mit diesem Olympiasieg.
Außergewöhnlich auch, weil er als der Mann mit den drei Herzen gilt. Zunächst erhielt er 1996 ein künstliches, ein Jahr später ein Spenderherz.
Ich bin hier einmal durch meine Arbeit hier in Jena an der Uni und auch durch die verschiedenen Vereine, in denen ich tätig bin im Bereich Organtransplantation, öfter damit konfrontiert. Das heißt also, ich bekomme Anrufe, Hilferufe, Anfragen von Betroffenen, von Familienangehörigen. Also das ist immer allgegenwärtig. Und ich möchte eigentlich, dass so viele Menschen das gleiche Glück haben, wie ich das eigentlich auch hatte. Jetzt 14 Jahre erfolgreich, glücklich zu leben, natürlich mit Einschränkungen, natürlich auch mit gesundheitlichen Blessuren in der Zwischenzeit, weil es ja eine chronische Erkrankung ist. Aber das ist eben unbegreiflich und das hat eben ein anderer Mensch ermöglicht, der von sich etwas gegeben hat, bewusst gegeben hat, damit ich weiterleben darf.
Dankbar war Gauder auch, als er als erster Mensch überhaupt nach einer Transplantation den höchsten Berg Japans besteigen konnte, den heiligen Fuji-san, fast 3800 Meter hoch.
Und das war auch dort oben. Ich meine, dort war eine kleine Kapelle und ich bin auch in diese Kapelle dort hineingegangen und hatte natürlich auch die Gedanken an den Menschen und auch an die Menschen, die in Zukunft oder denen geholfen werden könnte.
Hartwig Gauder versucht dies mit Hilfe zweier Vereine. Als Generalsekretär des Vereins Sportler für Organspenden, den Hans-Wilhelm Gäb ins Leben rief. Der frühere Aufsichtsratschef der Adam Opel AG und vielseitige Sportfunktionär. Gauder ist außerdem zweiter Vorsitzender der Kinderhilfe Organtransplantation. Allerdings spricht aus seiner Sicht mittlerweile einiges dafür, aus dem Verein eine Stiftung zu machen.
Einmal ist diese Idee, die Hans-Wilhelm Gäb gehabt hat, vor vielen Jahren, nämlich vor 15 Jahren, eine Idee, die gesichert werden muss. Wir sind noch lange nicht am Ende mit unserer Aufgabe. Wir haben im Moment 12.000 Menschen, die auf einer Warteliste sind. Also wir müssen dort sehr fleißig und viel arbeiten, um eigentlich viele Menschen zu überzeugen, dass sie auch wirklich im Ernstfall Organspender werden würden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, wenn wir jetzt pro Jahr diese 150.000 Euro haben, müssen wir die auch innerhalb eines Jahres ausgeben. Wir könnten also gar keine Rücklagen bilden, um eben größere Projekte mit zu unterstützen.
Ob Hartwig Gauder die wichtigsten Vereinsmitglieder überzeugen kann, wird sich zeigen müssen. Tatsache ist, Stiftungen leisten unendlich viel für die Gesellschaft. Mit Blick auf die Ebbe in den öffentlichen Kassen dürfte ihr Wert in Zukunft noch steigen.
Gutes Geld für gute Zwecke, Sportstiftungen in Deutschland. Wir wiederholten eine Sendung von Hans Ostermann vom 27. März dieses Jahres. Sie können die Sendung noch einmal hören oder auch das Manuskript nachlesen. Beides steht im Internet unter www.deradio.de. Dort finden Sie das Nachspiel unter der Rubrik Sendungen A bis Z. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns pünktlich zum Beginn der fünften Jahreszeit mit dem Gardetanz. Hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack.
Ja, für meinen Mann war eben Karneval, war nur Gehöpple. so wie viele Männer oder überhaupt viele Leute, die mit Karneval nichts zu tun haben, für die ist Karneval mal ein bisschen eine Knüppelgarde, die ein bisschen die Beine hochschwingt und fertig. Bis er auf einem Turnier mal eine Gruppe gesehen hat, die eben auch ziemlich gut war, in dem Jahr auch deutscher Meister geworden ist. Und von da an hat mein Mann seine Meinung geändert und seitdem steht er hundertprozentig dahinter.
Trainer und aktive Tänzerinnen und Tänzer müssen aber oft noch Überzeugungsarbeit leisten, dass Gardetanz eben kein Gehöppele ist.
Dieses Argument höre ich immer wieder, zumal ich jetzt den Gardetanz nur noch als Trainer betreibe und nur noch als Vorsitzender und Funktionär. Und ich muss immer wieder argumentieren und sagen, guck dir es einfach mal an, guck dir es live an und danach sagst du mir, ob das Karnevalsgehüpfe ist. Guck dir die Solisten an, guck dir die Tanzpaare an, guck dir die Schausolos und Duos an, guck dir die Gruppentänze an, Marsch, Polka, aber auch Freestyle, Modern und Charakter. Und dann sagst du mir, ob das Karnevalsgehüpfe ist. Also spätestens bei den Schautänzen erkennt keiner mehr Karneval. Und bei den Gardetänzen ist es schwer, das zu erkennen.
Pokale statt Kamelle. Der Gardetanz zwischen Karneval und Leistungssport. Nächste Woche im Nachspiel, wie immer sonntags um 17:30 Uhr.